Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI Folge Nummer 29. Auch heute haben wir ein spannendes, aber auch ein sehr technisches Thema. Ich bin sehr gespannt, was Ronny zu dem Thema so erzählen wird. Wir sprechen heute mal über das Thema Roboter. Mehr dazu nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu Fokus KI. Dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier ist dein Host und Gastgeber, Stefan Ponitz.
Und natürlich ist auch wieder mit dabei unser lieber Ronny Siegel. Hallo Ronny, wie geht es dir?
Ja, grüß dich Stefan und ein besonders interessantes Thema, was du hier reinhörst. Ich sag auch gleich warum.
Ja, das machen wir. Ich stelle euch erstmal den Ronny vor, wer der Ronny eigentlich ist, wenn ihr ihn noch nicht kennt, wenn ihr das zum ersten Mal hört. Ronny Siegel ist Unternehmer und Inhaber bei den Conversion Junkies. Er ist Out-of-the-Box-Denker. Ihr findet ihn unter seinem privaten Blog, sehr empfehlenswert zu lesen, nämlich unter ronny-siegel.de oder natürlich auf der Firmen Seite bei den Conversion Junkies. Und wer ich bin der Stefan Ponitz, Berater für Marketing und Vertriebsstrategien und auch für den Einsatz von KI im Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen. Ihr findet mich unter focus-ecommerce.de. So, hätten wir es abgehandelt. Ja, Robotik, spannendes Thema. Es gab ja so ein richtig cooles Video, ich weiß nicht, so ein halbes, dreiviertel Jahr her. Ich glaube, OpenAI hat das vorgestellt, wenn ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war so ein Roboter, der in der Küche irgendwie rumgemacht hat. Ne? Und dann haben sie so gezeigt, wie der Äpfel von Orangen unterscheidet, wie der schneidet, wie der die Spülmaschine einräumt und ausräumt. Und da hat man ja schon so ein bisschen geträumt, wie das in der Zukunft irgendwie sein wird, das Thema Robotik. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen unbedingt zum Thema Roboter nochmal ein bisschen sprechen. Wo stehen wir denn da eigentlich und was erwartet uns in der Zukunft? Ronny, erzähl mal. Du hast gesagt, super spannendes Thema.
Ja, genau. Also war es aus dem Grund schon spannend, weil das wissen viele nicht. Na, jetzt weiß es dann die halbe Welt. Ich habe mal bestimmt für 5 Jahre lang mal einen Roboter-Blog betrieben und bin dort natürlich auch schon damals sehr, sehr gehypt gewesen. Also habe dann eben auch die ersten Roboter gesehen von Boston Dynamics, also wahrscheinlich die bekannteste Roboterfirma überhaupt, die eben auch Roboter herstellt oder auch damals, wo Google dran geforscht hat, mir fällt der Name gerade nicht ein, gab es auch einen Haushaltsroboter, an den die geforscht haben. Und ich will es mal so sagen, ich bin zu diesem Zeitpunkt auch regelmäßig zu der Autonomica, ist das glaube ich eine Fachmesse gewesen für Robotik, die ist in München alle 2 Jahre. Hat die damals stattgefunden? Weiß ich jetzt auch nicht, ob das immer noch so ist. Und da gab es so den ersten Aha-Effekt. Also, ach so ist das. Und zwar, es ist natürlich immer schön, also du hast es ja auch gerade angesprochen mit dem Video. Also im Video sieht das immer richtig total geil aus. Wenn man natürlich dann aber mal die Roboter live sieht auf so einer Messe und sieht, wie viel man mit denen noch interagieren muss. Also gerade diese Universalroboter, die eben so viel können. Da hat sich dann gesagt, so, ja gut, okay, ist halt dann doch nicht so, wie in den Videos angegeben. Und deswegen ist das ja auch so spannend, dass wir das Thema haben, weil wir uns ja auch die Frage bestimmt stellen oder uns vielleicht gestellt haben, wie sehr wird das ganze Thema beschleunigt?
Ja, und also wenn du so ein bisschen in diese Robotikbranche, in der ich jetzt nicht besonders tief drin bin, aber mich natürlich so ein bisschen eingelesen habe, auch mal vor unserer Episode, wenn du so reinschaust, sag ich mal, die ganze Branche sagt ja schon, okay, generative KI verändert dort alles im Bereich Roboter. Ne? Also ich meine, du hast Boston Dynamics angesprochen und wenn man da so die typischen Videos sieht, wo die Roboter dann irgendwie wie ein Insekt 6 Beine irgendwie haben, aber wenn die Treppe dann irgendwie 10 Zentimeter höher ist, als es vorher geplant war, dann kriegt er irgendwie so seine Schwierigkeiten oder räumt dann irgendwie einen Stein in den Weg irgendwie. Und da war das schon die Riesenerrungenschaft irgendwie, dass diese Maschinen diesen Stein erkannt haben und dann irgendwie drüber klettern oder daneben gehen konnten. Und das ist natürlich, sag ich mal, gehört im Bereich der generativen KI der Vergangenheit an. Wir haben sehr stark zu dem Thema gesprochen, also nicht wir beide, aber so in der Branche wurde viel gesprochen, wie die ersten Sora-Videos rauskamen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, ja, was haben denn jetzt irgendwie KI-Videos mit Robotik zu tun? Und das Ganze war aber so auf einer Meta-Ebene, weil plötzlich klar wurde, ich meine, die Faszination von den ersten Sora-Videos letztes Jahr, 24 im März war das, glaube ich, war ja die Faszination, dass du sehr kurze, einfache Prompts hattest in den Beispielvideos, aber die Bilder halt wahnsinnig natürlich wirkten. Ne? Und anders als das halt bisher bei Robotern war, wo du noch so klassischerweise so Wenn-Dann-Geschichten machen würdest, ne? Wenn dann Stein ist, dann hebt man dieses Bein irgendwie hoch und lauft da irgendwie drüber. Da war klar, das gehört der Vergangenheit an. Diese KIs verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Ne? Also du gibst ein, im Prinzip, mach mir eine Küste, wo große Wellen sich am Strand brechen. Und diese KI weiß einfach, wie die Wellen sich brechen. Ne? Du musst dann nicht irgendwie das mathematisch oder physikalisch vorgeben. Ne? Wenn ein Apfel vom Baum fällt, dann musst du nicht irgendwie sagen, hier 9,81 Meter pro Sekunde Erdbeschleunigung, sondern die KI weiß einfach, dass dieser Apfel runterfällt. Und das macht es natürlich total spannend, wenn solche Roboter sich dann plötzlich in unserer Welt bewegen, aber wissen, wie unsere Welt funktioniert. Der musst du nicht sagen, hier, wenn die Ampel rot ist, musst du stehen bleiben und wenn sie grün ist, darfst du laufen. Die KI weiß, dass das so ist. Ne? Du musst. Und ich glaube, das wird tatsächlich nochmal, diese Roboter existieren so in der Form, zumindest nicht, dass sie irgendwie verkaufsfähig wären. Prototypen habe ich schon gesehen, die auch tatsächlich durch die Stadt marschieren, die tatsächlich auch so ChatGPT im Kopf irgendwie drin haben. Aber das ist natürlich das, wo die Robotik-Szene sagt, okay, das ist ein echter Game-Changer bei dem Thema Roboter. Ne? Dieses Verstehen der Welt und dann auch noch das Interagieren mit den Menschen in einer natürlichen Sprache, ne? Wo vorher, sag ich mal, hochkomplizierte Programmiersprachen notwendig waren.
Ja, das ist halt eben das Thema, was du jetzt auch gerade so in einem Randsatz nochmal mit angesprochen hast, dass die, du hast halt ein GPT einfach mal im in dem Roboter mit integriert. Also diese ganzen lokalen Modelle, das ist so ein spannendes Feld, wie sich diese lokalen Modelle weiterentwickelt, dass man die einfach so einem Roboter mitgeben kann. Und ich sehe ja die Robotik nicht bloß in dem Bereich, dass wir das Thema haben, dass die was für uns tun und die Welt eben eben so erkennen, wie sie eben schon in den LLM-Modellen hinterlegt sind, sondern ich sehe ein ganz, ganz anderes spannendes Feld noch. Und zwar, die ganzen großen AI-KI-Firmen haben ja alle das Problem derzeit, dass die sagen, wir haben halt das gesamte Internet schon abgegrast und wir schauen mal nach, wo wir jetzt neue Informationen, neue Daten herbekommen. Und wenn man jetzt das Ganze einfach mal weiterspinnt und einfach nur kleine Robotersysteme baut, die man einfach nur irgendwo langlaufen lässt und die nichts weiter machen, wie Daten zu sammeln, aber das eben autonom, dass sie nie irgendwas mit irgendwas kollidieren und Unfälle bauen. Also einerseits zu wissen, okay, ich muss hier navigieren, ich muss hier lang navigieren, muss bestimmten Hindernissen ausweichen, aber muss gleichzeitig eben auch die ganzen Daten sammeln, die es vielleicht in dieser Form im Internet noch nicht gibt. Perfekt. Können auch Datensammelmaschinen werden in Zukunft.
Ja, und aus diesen Daten heraus dann auch selbstständig wieder lernen. Ne?
So ist es, ja.
Also ich meine, du kannst ja so einen Roboter wie ein Kind an die Hand nehmen dann. Ne? Oder wenn du dann vor der Ampel stehst irgendwie, dann sagst du diesem Roboter in natürlicher Sprache dann nur noch, ey, bei Rot musst du stehen bleiben, nur bei Grün darfst du über die Straße gehen. Zack, ja. Ist es programmiert. Und das ist ja die Faszination daran, dass du nicht mehr groß irgendwie programmieren musst, sondern mit diesem Roboter interagierst oder dass er auch, wie du sagst, komplett selbstständig im Prinzip Daten aus der Welt erfasst und damit aufnimmt. Ich sehe noch hier unsere Google- und Apple-Fahrzeuge, die mit ihren Kameras irgendwie durch die Straßen fahren, um Street View aufzunehmen. Mhm. Da laufen in Zukunft vielleicht dann humanoide Roboter irgendwie durch die Gegend dann, ne?
Ja, oder eben auch das, was woran ja schon auch seit Jahren geforscht wurde und was sich auch durch diese ganze KI-Entwicklung massiv beschleunigt hat, sind halt eben Drohnenschwärme, die eben auch ja sowohl eben, wir haben jetzt immer leider das Negativbeispiel, ne, zu Kriegszwecken, aber die kannst du natürlich auch wunderbar zu humanitären Zwecken einsetzen oder für Rettungsmissionen. Ich habe jetzt in einer koreanischen Serie, habe ich gesehen, da ist eine so von einem Felsen abgestürzt und das Erste, was die Sanitäter gemacht haben, die haben nie irgendwie Seile von den Felsen runtergeworfen, sondern die haben erstmal einen Haufen Drohnen ausgepackt und die Drohnen losgeschickt, damit die erstmal die Personen lokalisieren können. Und die sind dann überall dort rumgeflogen und haben dann eben geschaut, wo ist die Person. Und ich meine, das ist in einer Serie, das war jetzt keine Science-Fiction-Serie, das ist sondern eben ja Reality-Serie, ein Drama, wo ich persönlich sage, ich kann mir das gut vorstellen, dass die das wirklich schon so einsetzen.
Sorry, ich bin gerade, meine Tochter ruft an, ich muss schneiden dann. Ich mache mal hier kurz einen Clip. Ich muss ganz kurz fragen, was los ist. Sorry. Samia, was ist denn? Ja, dann komm nach Hause. Ich bin jetzt in der Podcast-Aufnahme. Wir sprechen aber nachher nochmal darüber, ja? Alles klar, bis gleich. Ciao. Ah, dieses Kind macht mich irre, ey. Immer wenn nachmittags Tanzunterricht ist, geht es ihr plötzlich nicht gut.
Hat sie keine Lust auf den Tanzunterricht, ja.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja.
Okay, sorry, wo warst du nochmal? Ich war gedanklich eben raus.
Genau, also ich hatte gesagt eben, dass es sehr, sehr interessant ist, dass man natürlich, du hast ja gesprochen von den humanoiden Robotern, dass man eben humanoide Roboter eben einsetzen kann zum Datensammeln. Ich gehe eben auch davon aus, dass man, so wie es ja derzeit schon ist, dass man auch das Ganze natürlich für die Koordination von Drohnen einsetzen kann. Und wir haben aktuell ja immer dieses Negativbeispiel leider mit dem Kriegseinsatz von Drohnen. Aber das kann man natürlich sich auch ganz, ganz anders vorstellen für humanitäre Zwecke. Und da als Beispiel, ich hatte jetzt eben vor kurzem eine koreanische Drama, also eine koreanische Serie gesehen. Und da ist eine Frau halt von so einem Felsen runtergestürzt. Und der Rettungsdienst, der dort angekommen ist, um diese Frau zu retten, der hat nie angefangen, eben irgendwelche Seile eben dem Felsen dort erstmal runterzuwerfen, sondern die haben erstmal eine ganze Masse an Drohnen rausgepackt, um die Frau zu lokalisieren. Und die Drohnen sind dann ausgeschwärmt und haben dann erstmal alles abgesucht ringsherum.
Ja. Also das, auch das ist ja schon lange, sag ich mal, so eine Vorstellung, wie können Roboter, sag ich mal, genau für solche Dinge, ne? Also auch wenn es in irgendwelchen Erdbebengebieten etc., wo die Häuser eingestürzt sind etc., wo man sagt, ah, wenn wir da einen Mensch reinschicken, auch nicht ganz ungefährlich für den Mensch, wie kann uns da der Roboter im Prinzip helfen, Menschen zu finden, zu identifizieren und komplett freizuräumen?
Ja.
Also, und die wären natürlich viel, viel effektiver, ne? Also wenn ich diese Videos von diesen etwas stolpernden und etwas dumm wirkenden Robotern von vor einigen Jahren irgendwie im Kopf habe, und wenn ich dann jetzt die neuen sehe, wobei das Faszinierende ist ja dabei, und das haben wir ja ganz oft, wenn wir über das Thema KI sprechen, das klingt alles so wie nach Science-Fiction-Film, aber es ist zum Greifen nah, diese Technologie, ne? Klar, werden wir auf allen Feldern haben, aber ganz persönlich werden wir mit Sicherheit auch in einigen Jahren die ersten Haushaltsroboter sehen, die wahnsinnig intelligent sich in der Umgebung zu Hause irgendwie bewegen können und interagieren können. Ne, wo man sagt, ja, das kennen wir eigentlich nur aus Science-Fiction-Filmen an der Stelle.
Ja, ich glaube, die meisten, die eben einen Staubsaugerroboter zu Hause haben, die können bestimmt ein Lied davon singen, wie doof der sich manchmal anstellt. Und wo die fragen, naja, ein bisschen intelligent wäre schon gut, wenn der ein bisschen intelligenter wäre und nie immer wieder in derselben Ecke hängen bleibt. Ja,
ja,
und da
ja,
sage ich mir so, kann er lernen in Zukunft? Also das ist so, die hat da so viel Platz drin, ne, dass man problemlos eine LLM reinpacken kann. Ja,
ja, ich glaube, hatten wir nicht in der letzten Folge auch mal drüber gesprochen, dass im Prinzip diese Mensch-Maschinen-Schnittstelle Sprache, dass die eigentlich auch in viele Geräte, glaube ich, im Haushalt einfach einziehen wird. Ne? Das wird irgendwann ein Standard-Chip irgendwie für 50 Cent werden, wo man sagt im Prinzip, das ist überall drin, und dann spreche ich auch mit meinem Haushaltsroboter, also mit meinem Staubsaugerroboter, ne? Dann spreche ich mit meiner Kaffeemaschine. Ich sag mal, Alexa Plus geht ja eigentlich auch voll in die Richtung. Jetzt kennen wir es nur bisher aus der Vorstellung, was da so vorgestellt ist. Ne? Jetzt ist das kein Roboter, der sich irgendwie durch den Raum bewegt, aber du hast natürlich dann plötzlich das Large Language Model im Raum, mit dem du dich in natürlicher Sprache komplett unterhalten kannst. Und alles, was, sag ich mal, so irgendwie so im digitalen Bereich ist, haben sie ja auch gezeigt auf den Demos, das funktioniert ja auch schon relativ gut, wo dann auch im Prinzip Tätigkeiten getriggert werden können, wo du sagst, mach das mal, ne? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass es in die Maschine noch mit Einzug erhält, dann sind wir davon noch nicht mehr so weit entfernt.
Ja, das Verrückte ist ja, ich habe ja wirklich mal vor 20 Jahren so ein bisschen drüber nachgedacht. Kannst du dich vielleicht noch an den Roboterhund von Sony erinnern, an den Aibo?
Ja. Ja,
okay, natürlich. Und ich dachte damals so, ach, das wäre eigentlich schon ein cooles, lustiges Haustier. Aber wenn ich jetzt überlege, was der jetzt mit der Technologie eigentlich, also die sind ja damals an bestimmten Punkten nie weitergekommen von der Entwicklung her, weil einfach wirklich die eben Rechenpower gefehlt hat und man wirklich viele Dinge auch selber dem beibringen musste. Und da brauchte man halt Programmierskills dafür, um eben so grundlegende Sachen einfach ihm anzutrainieren. Und ich denke halt in der Zwischenzeit, das, was du vor uns auch gesagt hast, wenn der halt einen LLM drin hat, dann sprichst du halt natürlich mit dem und sagst, pass mal, du machst das, und das merkt er sich dann und dann legt er los. Ne?
Ja, es gab schon, ich habe ja zwei kleine Kinder und es gab schon ein Spielzeug, wo das tatsächlich auch so war. War irgendwie ein Startup, was da irgendwie Puppen rausgebracht hat, mit denen du in natürlicher Sprache reden konntest. Die waren natürlich dann über WLAN im Netz irgendwie, die haben kein lokales LMM gehabt. Leider ist der Anbieter irgendwie pleite gegangen, Konkurs gegangen und damit waren alle diese Puppen sofort unbrauchbar gewesen. Die haben halt irgendwie gar nichts mehr gemacht.
Das war halt aber noch eine Puppe, ne?
War halt einfach nur noch still irgendwie, ne? Ich weiß nicht, wie viel Tausende von Kindern plötzlich ganz schön traurig waren, dass ihre Puppe nicht mehr mit ihnen gesprochen hat.
Oder keine Albträume mehr hatten.
Aber faszinierend wird es natürlich tatsächlich, wenn die Robotik mit ins Spiel kommt und man sagt, diese Maschinen können wirklich Aufgaben in der physischen Welt dann ausnutzen. Aber gibt natürlich auch noch so das ein oder andere Hindernis, was vielleicht dann irgendwie noch kommt. Ne? Ich meine, es wird bei den autonom fahrenden Autos wird das schon lange diskutiert. Das ist dann am Ende auch so eine Haftungsfrage. Ne? Was ist, wenn diese Maschine dann doch mal irgendwie quer dreht? An der Stelle, wie gehen wir mit Dilemmatas um, ja, wenn so eine Maschine in Dilemmata irgendwie reinkommt? Wer haftet dafür? Wie soll die Maschine in irgendeiner Form reagieren? Und wir haben bei LMMs zumindest, die ja dann die Grundlage in der generativen KI oftmals sind, haben natürlich auch immer noch das Problem, was noch nicht komplett gelöst ist, dass es Halluzinationen in irgendeiner Form gibt, die sich dann beim Roboter in der realen Welt dann irgendwie natürlich auch vielleicht nicht so gut irgendwie darstellen, ne, wenn so eine Maschine mal anfängt zu halluzinieren.
Ja, deswegen denke ich auch, also wenn man sich das anschaut, ich bin da froh, auch auf Basis wegen der Aufnahme jetzt mal, habe ich mal ein bisschen geschaut, wie stark das Ganze beschleunigt wurde und vor allem in welchen Industriezweigen das die gesamte Robotik beschleunigt wurde. Und das ist alles, sind alles Felder, in denen auch früher schon Roboter eingesetzt wurden, nur jetzt auf einem ganz, ganz anderen eben Level. Und das ist halt wirklich interessant. Also als Beispiel wurde dort eben genannt, dass eben Amazon natürlich eben dort eben seine Lagerroboter massiv ausgebaut hat. Dass das so ein Beispiel war, ne? Dass in der Zwischenzeit auch in der Medizin und Pflege sogenannte Service-Roboter eben rumfahren, um eben Essen zu bringen. Also die Interaktion mit Menschen, die wird halt nie wegfallen, weil das höre ich auch immer wieder von Leuten, die in dieser Branche arbeiten, die wollen sich nie von einem Roboter anfassen lassen, sondern die wollen sich von einem Menschen anfassen lassen. Die wollen halt die Interaktion mit diesen Menschen haben trotzdem. Also da wird das Problem wahrscheinlich nicht in der Technik, sondern wirklich eben auf der anderen Seite liegen, wird das überhaupt angenommen.
Ja, aber also
Service-Roboter, kein Thema noch.
Also spannend, weil da habe ich auch schon gegenteilige Berichte gesehen, wo zum Beispiel in Altersheimen humanoide Roboter zum Einsatz kamen und die alten Menschen im Prinzip total happy waren über diese Ablenkung, die diese Roboter dann bringen, ne? Wenn die sich mit denen unterhalten konnten oder der Roboter hat was vorgelesen oder hat Musik gespielt oder so, also ganz einfache Dinge jetzt nicht auf den Level von einer generativen KI an der Stelle.
Ja, ja.
Und trotzdem hat das was mit den Menschen gemacht an der Stelle, ne? Das hat denen schon Einsamkeit genommen, genauso wie Tiere ja auch älteren Menschen irgendwie Einsamkeit nehmen können, auch wenn man sagt, das ist kein menschlicher Sozialpartner, den man da hat.
Ja, also ich denke auch, dass man muss halt das unterscheiden zwischen dem, kommuniziert er mit dir oder fässt er dich an?
Ja,
also okay. das ist halt das Thema. Also das ist das, was man immer wieder hört, wird man eben von so einer Maschine angefasst, die dann auf einmal anfängt, das ist nun mal in der Altenpflege so, dass man eben auch mal gewindelt wird. Und will man das von einer Maschine machen lassen oder will man das noch von einem Menschen machen lassen?
Ich überlege gerade, ne? Also glücklicherweise bin ich noch nicht so in der Situation, aber wenn es darum geht, meine Windeln zu wechseln irgendwie,
also ich wünsche mir fast, dass du da auch nie reinkommst.
Wäre es mir fast lieber, wenn es ein Roboter macht, als wenn es ein Mensch macht.
Also jedenfalls, vielleicht ist es auch bloß eben ein Mindset aktuell noch. Aber wenn man eben davon ausgeht, das, was du auch gerade gesagt hast, eben humanoide Roboter einsetzen. Es gibt ja, gab ja auch schon diesen Test mit dieser eben Roboter-Robbe. Auch damals ein Test gewesen in der Altenpflege, wo man eben so eine Art Robbe hatte, also auch mit Fell. Und das hat eben gerade auf der Dementenstation eben wirklich dazu geführt, dass die Dementen sehr interaktiv auf einmal mit der auch umgegangen sind, weil die den natürlich nie als Roboter wahrgenommen haben, sondern irgendwie doch als lebendes Wesen wahrgenommen haben. Und dadurch sind die ruhiger geworden.
Ja.
Ja. Und Unterhaltung, das ist ein Riesenproblem auch in der Pflege, dass eben die meisten Arbeitskräfte ja gar keine Zeit mehr haben, wirklich eben dort in Interaktion mit den Bewohnern zu gehen, sondern dass eben viel nur noch Arbeit verrichtet wird, weil das alles so straff durchgetaktet ist. Ja. Aber stell dir vor, also sowas, was ich jetzt gelesen habe, so kleine Service-Roboter, die dann rumfahren, dir Getränke vorbeibringen, was man ja auch in Krankenhäusern problemlos einsetzen kann. Perfekt.
Ja, oder Ich meine, das sind ja jetzt dann tatsächlich dann Roboter, die, sag ich mal, noch darauf angewiesen sind oder deren Haupttätigkeit irgendwie auch in menschlichen Zusammenhang ist. Ne? Also die brauchen nichts zu trinken bringen, wenn ich irgendwo ein Mensch ist, der ihm das Trinken dann gerne abnimmt. Aber wenn ich jetzt auch an so Service-Geschichten denke, ne, die du natürlich in der Industrie auch schon hast, ne, die aber dann, sag ich mal, auch in anderen Alltagsbereichen irgendwie einziehen, diese Dinger, die arbeiten halt 24/7. Ne? Ja. Also für die Sachen, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt eigentlich keine Zeit, irgendwie Treppe putzen, keine Ahnung, ich bleib mal, du merkst, ich wünsche mir einen Haushaltsroboter. aber das macht er halt 24/7. Ne? Der ist auch nachts, wenn ich schlafe, dann ist er hier dabei aufzuräumen und Essen vorzubereiten und schon mal Gemüse zu schnippeln. Und wenn ich morgens runterkomme, muss ich mir nur noch in die Pfanne hauen, fertig irgendwie. Mhm. Also das ist, und was mich ja so extrem fasziniert, ich kann es nur noch mal sagen, ist, das klingt so alles nach Zukunftsmusik und klingt so, als wäre das so ewig weit weg und wäre das so Träumerei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren genau das erleben werden, dass es da erste Modelle gibt, die werden noch ihre Schwierigkeiten haben. Das wird auch noch nicht perfekt sein, das wird auch nicht rund sein und vielleicht werden sie auch auf ganz spezielle Aufgaben nur getrimmt sein, so wie ein Staubsaugerroboter das heute macht an der Stelle und auch noch nicht besonders intelligent der Roboter macht. Aber da wird eine andere Generation kommen. Ne? Also die Staubsaugerroboter, die heute durch die verschiedenen Wohnungen fahren, das sind ja auch noch Roboter der alten Generation, die so ganz klassisch regelbasiert in ihrer Software einfach vorgehen und sagen, selbst wenn sie irgendwie so LiDAR oder Kamerasysteme irgendwie mit drin haben, wo man sagt, ja, jetzt erkennen sie irgendwie ein Spielzeug, was da liegt und fahren drumherum. Aber das ist dann, da ist schon Mustererkennung mit drin, insofern da ist schon ein bisschen KI mit drin, aber halt noch nicht die generative KI. Ne? Und dann wird es natürlich richtig spannend, wenn ich meinem Roboter nur sage, ey, fahr doch mal kurz in die Küche irgendwie, da ist was verschüttet worden, wisch das mal auf. Genau. Das ist halt ein anderer Level, als wenn ich eine App rausholen muss und muss den irgendwo hinschicken etc. Also diese Schnittstelle einfach, dieser Umgang mit der Maschine, der wird sehr menschlich werden dann, ne?
Also auch dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, eben, mach mal den Flagback. Also heutzutage fahren die immer eine Routine ab. Also die fahren halt den gesamten Raum ab. Und selbst wenn da irgendwie Geschmutz ist, was eben ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen eingetrocknet ist, fahren die jetzt nie nochmal drüber unbedingt, oder?
Nee, also es gibt wahrscheinlich Hersteller, die das versprechen. Und ich hatte auch mal einen, der das irgendwie versucht hat zu erkennen und dann 3-4 Mal über dieselbe Stelle gefahren ist. Aber alles nur mehr oder weniger.
Schatten, ne?
Alles nur mehr oder weniger gut, weil hier kommt ja dann mehreres zusammen. Hier kommt ja wirklich das Thema Mustererkennung, Bilderkennung irgendwie dann mit dazu, dass eine KI im Prinzip das wirklich erkennt. Ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hast in der Smartphone-App von OpenAI ist ja inzwischen für die bezahlten Nutzer, ist ja die Kamera freigeschaltet worden. Und auch das ist ja schon wieder faszinierend zu sehen, dass du im Prinzip einfach mit der Kamera mal durch den Raum schwenkst und dann mit ChatGPT darüber diskutierst, was in deinem Raum ist, ne? Also, allein was für Möglichkeiten, mir fallen schon wieder so viele Sachen ein, die man damit irgendwie machen könnte, ne? Also wie könnte ich das ordentlicher machen? Wie könnte ich hier mal aufräumen? Hast du irgendwo mein Portemonnaie gesehen? Das muss hier irgendwo liegen, etc. Es gibt so viele Einsatzzwecke und wenn das in der Robotik drin ist und du diese Interaktion mit der Maschine hast, also eigentlich fehlen dem Handy jetzt nur noch die Beine. Ne? Und dann haben wir es ja eigentlich drin, weil diese Erkennung haben wir drin, wir haben die Sprachkommunikation entsprechend mit drin und die Robotik liefert uns im Prinzip nachher die physische Bewegung in unserer Welt, ne? Die bisher sehr schwierig war für Roboter, weil sie sehr regelbasiert war und jeder Haushalt einfach ein bisschen anders aussieht und deswegen diese regelbasierten Systeme da sehr schnell an die Grenzen kommen, aber dann kann man bald einen Haken dran machen.
Ja, also das sieht man eben auch. Also jetzt gerade bei der Recherche vorab habe ich auch gesehen, dass gerade ein ganz, ganz großer Sprung auch bei den ganzen Ernterobotern gemacht wurden. Also die hatten bis dato immer das Problem, auch das Thema, bei denen ich schon eben vor 15 Jahren über meinen Roboterblog darüber geschrieben habe, dass man eben damals feilte man eben noch so an dieser Greifarmtechnik, dass also wenn man eben so einen Erdbeerpflückroboter hat, der kann einfach nie extrem zugreifen, dann hat man immer Erdbeerenbuß, ne? Und das ist dann auch doof, ne?
Jedenfalls, die Sensorik dann, ja.
Ja, aber das hatte man schon damals schon sehr, sehr gut im Griff, aber das Problem war halt wirklich, das zu erkennen, ist die Frucht pflückreif? Und auch das hatte ich jetzt gelesen, ist eben durch die ganze KI, eben durch den ganzen KI-Boom der letzten 2 Jahre, hat sich diese Entwicklung massiv beschleunigt. Also man geht davon aus, dass durch den Einsatz von KI, dass das halt eben eine Zeitersparnis von 2 bis 3 Jahren war.
Ja. Die Frage ist tatsächlich, die sich mir auch noch so ein bisschen stellt, inwieweit werden wirklich solche Gefahrenthemen, Security-Themen noch die Verbreitung von solchen Robotern am Ende werden die das noch ausbremsen an der Stelle, ne? Also ich habe es ja schon gesagt, so beim autonomen Fahren haben wir schon immer diese Diskussion, ne? Wie soll ein autonomes Auto irgendwie entscheiden in einer Dilemmasituation? Fahre ich jetzt in die Gruppe der Alten rein oder überfahre ich die zwei Kinder auf der anderen Seite? Eins von muss ich machen oder töte ich meinen Insassen irgendwie, indem ich einfach gegen die Wand fahre etc. Ne? Also da muss eine Entscheidung getroffen werden, die ein Mensch schon nicht in der Lage ist, vernünftig zu entscheiden, weil da gibt es keine gute Entscheidung. Wie soll so eine Maschine das entscheiden? Und jetzt hast du das natürlich nicht jedes Mal so eine Extremsituation, ne? Aber hast natürlich viele Situationen im Alltag, wo man sagt, okay, so oder so, beides nicht so gut, aber das ist vielleicht das Kleinere. Ich nehme das Risiko aber auf mich als Person. Aber wer entscheidet in Zukunft, welche Risiken so ein Roboter auf sich nimmt, ne? Und nimmt er oder bleibt er dann einfach stehen, macht gar nichts mehr und wartet im Prinzip, bis dann doch menschlicher Input kommt. Also das ist für mich noch eine große Frage dann auch, ist auch wahrscheinlich eine versicherungstechnische Frage, die sich dann nachher ganz einfach irgendwie ergibt. Wer stellt sicher, dass mit den Roboter kein Unsinn gemacht wird, ne? Also jetzt hat deine Frau diesen Roboter irgendwie und sagt, hier, scheuer dem Ronny mal eine, der war frech heute Morgen, ne? Dann kommt der Roboter zu dir und scheuert dir eine. Können wir sowas in Zukunft verhindern? Können wir das in jeglicher Alltagssituation verhindern? Und was ist eine Situation, wo du möchtest, dass die eigentlich verhindert wird? Das ist auch ja eine sehr individuelle Geschichte, ne? Wo die einen sagen, okay, das trifft mir jetzt ein bisschen ab, die einen sagen, ey, finde ich ganz cool, wenn der mich schlagen würde. Würden andere dann sagen, finde ich nicht so cool irgendwie, ne?
Jetzt weißt du auch, warum die EU so hinterher ist, dass man so ein Entscheidungsprotokoll hat bei AIs. Also, dass man genau weiß, warum hat er jetzt so entschieden. Ja. Das ist schon hochinteressant. Also, wenn man sich das Thema eben wirklich überlegt, ergibt das wirklich auf einmal Sinn, warum man so ein Entscheidungsprotokoll braucht.
Ja. Also das wird ja im Kleinen, wir machen dazu jetzt sicherlich auch nochmal eine Folge, wird ja im Kleinen auch bei den Agenten am Ende diskutiert. Ne? An welcher Stelle soll der Mensch bei einem Agenten eingreifen? Darf der Agent für mich etwas buchen? Darf er etwas kaufen? Oder muss ich diese finalen Klicks machen? Darf ein Agent sich für mich einloggen? Gebe ich einem Agenten, einem KI-Agenten nachher meine Passwörter, damit er wirklich auch autonom im Netz irgendwie handeln kann oder auf meinem Rechner handeln kann? Oder schränke ich den ein? Und wie weit ist es dann noch hilfreich nachher, wenn ich dann sowieso irgendwie alle zwei Minuten irgendwie nochmal gefragt werde, hier Stefan, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Weil dann nervt es irgendwann dann auch, wo ich dann sage, ey, wenn du mich anderen fragst, dann mache ich es halt selber irgendwie, ne? Aber das sind natürlich Dinge, die, sag ich mal, bei Robotern auch geklärt werden müssen, die sich generelle Roboter, ne? Also jetzt, wir reden jetzt nicht über den Greifarm irgendwie in der Automobilindustrie, der irgendwie die Tür einsetzt, sondern wirklich Roboter, die sich in der Welt bewegen und Dinge tun. Ob in der Geschäftswelt, ob im Krankenhaus oder von mir aus auch zu Hause. Aber da stellt sich natürlich genau solche Fragen, werden sich dann in Zukunft stellen. Und das Thema Halluzination, was wir den LLMs immer noch nicht rausbekommen, ist natürlich auch noch so eine Sache, wie wirkt sich das in einer Robotikwelt aus? Denn eins ist, muss man schon klar sagen, ich meine, so ein Rechner mit ChatGPT, den schaltest du ab, aber wenn so ein physischer Roboter erstmal in der Gegend rumfährt, dann hast du natürlich ein ganz anderes Sicherheitsrisiko, als wenn das jetzt im Prinzip dein Handy ist, was mit dir spricht.
Ja, das ist richtig. Also ich denke gerade bei dem Thema Halluzination, so wie es derzeit aussieht, das werden sie in den Griff bekommen. Das wird vielleicht noch, ich sag mal, ein Jahr dauern, dann haben die das Problem gelöst. Also so sieht ja zumindest der Trend aus. Aber der Sicherheitsexpress, den du jetzt gerade angesprochen hast, also zu sagen, du hast halt so einen Roboter bei dir im Haushalt, bei dem du nicht weißt, was der auch für eine Eigenkraft entwickeln kann, also ob der wirklich schädigen kann. Also ich sag's mal so, wenn so ein kleiner Plüschroboter ist, der also keine Arme hat und dich nie irgendwie festhalten kann, ist das vielleicht nicht ganz so extrem, aber bei anderen schon kann das schon extrem sein.
Ja, und, es reicht ja schon, wenn du einen Roboter hast, den du ein Küchenmesser in die Hand geben kannst, damit er Tomaten schneidet. Na, mit dem Küchenmesser kann ich Tomaten schneiden oder viel anderen Unsinn machen. Ne? Und wo ist sichergestellt im Prinzip, dass, aber das brauchen wir gar nicht über das Küchenmesser, das kann der Kugelschreiber sein, das kann alles Mögliche sein, mit dem so ein Roboter nachher Schaden auch anrichten kann. Und gibt ja, da sind wir ja wirklich in diesem Bereich auch von Large Language Models, ne? Gibt ja die Geschichte mit ChatGPT, wo man sagt im Prinzip, ChatGPT lügt und betrügt am Ende, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Was am Ende nachvollziehbar ist, weil man ChatGPT in einen Zielkonflikt reingebracht hat. Ne? Also entweder du gewinnst ohne Lügen, aber du darfst nicht lügen und betrügen, aber eigentlich kann man nur gewinnen, indem man lügen und betrügt. So, jetzt hat ChatGPT einen Zielkonflikt und wenn ChatGPT für sich entscheidet, ich möchte jetzt gewinnen dieses Spiel, dann lügt und betrügt ChatGPT halt. Und diese Zielkonflikte, die hast du ja am Tag zu dutzendfach, ne? Im ganz Kleinen an der Stelle, ne? Partnerin fragt dich hier, ich habe heute mein neues Kleid an, wie sehe ich denn aus? Und du konntest das neue Kleid noch nie leiden. Ja? So, was machst du denn jetzt? Zielkonflikt. Ne? Also wie geht eine KI, wie gehen Roboter dann in Zukunft im Alltag mit solchen kleinen Zielkonflikten dann entsprechend um an der Stelle? Ne?
Also sprichst du jetzt gerade die Asimo-Roboter-Gesetze an, die tragen kommen müssen. Ne?
Ja, aber diese Zielkonflikte sind in den Robotergesetzen vom Asimov noch gar nicht vorgesehen. Ich meine, das sind erstmal ja ganz grundlegende Gesetze, die auch heute, wo viele Entwickler heute auch noch sagen, genau das ist eigentlich die Grundlage dafür. Aber diese Dilemmatas, in die jeder Mensch, und ein Zielkonflikt ist am Ende ja nichts anderes als ein Dilemma, in die jeder Mensch reinkommt, die werden auch von den Asimov-Gesetzen noch nicht geregelt, ne? Weil es gibt keine klare Aussage in einem Zielkonflikt, mach so oder mach es so, ne? Ja. Also sagt deiner Partnerin, dass das Kleid super schön aussieht, dann hast du halt gelogen. Ne? Würde die KI lügen, wenn sie das aber verbieten, dass sie nicht lügt, dann würde sie sagen, ey, du siehst ganz schön kacke aus in dem Kleid. Ne? Also, also das ist ein ganz klassisches Dilemma da und das gibt es ja zu dutzendfach jeden Tag, wo wir irgendwie in solche Dinge reinkommen, wo wir sagen, na, also ich sag mal, diplomatische Ausdrucksweise, diplomatische Diskussion, ne? Gespräche, die wir führen irgendwie. Also wie oft haben wir das, wo wir uns ganz genau überlegen, welche Wörter nehmen wir denn da jetzt, dass wir denjenigen nicht auf den Schlips treten, aber vielleicht trotzdem irgendwie schon das zum Ausdruck bringen, was wir ausdrücken wollen. Da ist natürlich, ist mir noch völlig unklar, wie so eine KI in Zukunft damit umgeht. Ne? Da nervt mich auch ChatGPT, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Immer mit diesen extrem positiven, ja, das ist ja eine super Idee, oh, das war ja super toll, was du da hast und das ist ja klasse. Ne? Ich in Seminaren spreche immer so mit Teilnehmern künstliche Intelligenz und Turing hatte ja im Prinzip das herausgebracht, wenn du nach 5 Minuten nicht erkennst, ob du mit einer KI sprichst, dann werten wir sie als intelligent. Und da frage ich immer, ja, merkt ihr denn irgendwie, könnt ihr mit einer KI oder mit ChatGPT euch 5 Minuten unterhalten und glaubt ihr nicht zu merken? Und die meisten sagen, ja, das geht, kann ich. Würde ich immer dagegen halten, weil ich sagen, allein schon durch dieses übertrieben Höfliche und dieses andauernde Nachfragen und dieses immer Nette, ey, das hast du toll gemacht, das war eine super Idee, das ist ja, ja, das ist ein super Text, hast du da erstellt irgendwie, ne? Daran erkennst du schon irgendwie, es nervt. Und wenn wir eine ehrliche KI haben wollen, dann kriegen wir vielleicht auch ehrliche Antworten von so
einem Roboter. Dann musst du zu X gehen wahrscheinlich.
Da kriegst du ganz bewusst dann eine andere Meinung.
Ja, genau. Die habe ich leider nicht ausprobiert, aber die soll ja auch beleidigend sein. Ne?
Kann durchaus sein, ja.
Ja, ja. Genau.
Ich weiß gar nicht, ob mein ChatGPT müsste man mal prompten, ne? Ob ChatGPT, ob die einen beleidigen kann, wenn man das promptet. Hier, ChatGPT, ja. Sei mal böse zu mir, beleidige mich mal von vorne bis hinten oder belüge mich mal von vorne bis hinten. Ob ChatGPT das macht oder ob im Feintraining das irgendwie rausgenommen wurde, weiß ich gar nicht.
Ja, keine Ahnung, genau. Also ich kann vielleicht noch so, wenn man das Thema so abrundet, nochmal einen Filmtipp geben dazu. Also ist schon ein bisschen älter, den habe ich mir jetzt aber vor kurzem nochmal angeschaut, eben mal von 2001 von Spielberg, AI. Also da werden ganz, ganz viele von diesen eben Themen, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, auch wirklich gezeigt, was eben für Probleme geben kann, wenn du eben Roboter einsetzt, die einerseits natürlich bestimmte Sachen erfüllen, aber auch eben diese Frage sich stellt, was machen die denn, wenn die jetzt in Zielkonflikte reinkommen? Sehr, ja. Sehr, sehr, sehr spannender Film. Also gerade auch aus dem Blickwinkel der heutigen Zeit, das sich anzuschauen.
Also, wir gucken mal, wo es hingeht. Ich glaube, technisch ist das jetzt nicht mehr die Hürde. Die Dinger werden kommen irgendwie und es wird total faszinierend sein. Wie wir damit umgehen nachher, wie wir mit solchen Dingen umgehen, die wir auch im Menschlichen haben und ob wir das den Robotern beibringen können, wir werden es sehen.
Ja, so Stefan, dann erzähl mal, was hast du mit KI gemacht?
Ihr erinnert euch wahrscheinlich, ich habe das in den letzten Folgen schon ganz oft, das Thema Transkribieren hat mich immer noch nicht losgelassen und ich mache jetzt einfach einen Toolpick an der Stelle. Mega cool, der Transkriptor. Transkriptor.com oder transkriptor.ai ist ein sehr cooles Tool. Eigentlich kam ich über das Smartphone da drauf, weil ich gesagt habe, ja, diese ganzen Transkriptionstools, die ich hier auf dem Rechner laufen habe, das ist ja schön und gut, aber wenn ich jetzt irgendwie mal mit dem Kunden vor Ort bin oder irgendwo sitze etc., dann hätte ich das natürlich auch gerne eine physische Diskussion. Also habe ich gesagt, da muss es ja irgendwas auch für die Smartphones geben. Und da bin ich über Transkriptor gestoßen und das macht es auch tatsächlich und zwar ziemlich gut mit Stimmerkennung. Das heißt, die Stimmen werden den entsprechenden Sprechern auch zugeordnet. Ich kann nachher auch die Namen der Sprecher zu den Stimmen zuordnen. Einmal die Stimme drin, erkennt die in Zukunft die KI auch weiter in die Stimme. Also einmal habe ich gesagt, okay, das ist die Stimme von Stefan Ponitz und seitdem wird meine Stimme auch weiterhin erkannt. Und ich kriege am Ende nicht nur das Transkript, sondern mit dem Tool kannst du natürlich dann auch direkt irgendwie reingehen, mach mal eine Zusammenfassung, chatte mal, also spreche mit deinem Transkript irgendwie, all die Dinge kannst du machen. Am Ende wissen wir, da ist nichts anderes als ein Prompt und ein LMM dahinter, aber du kannst ja natürlich das dann auch als CSV oder SQRT oder welches Format auch immer, kannst du das exportieren, kannst es dann weiterverarbeiten. Und ich muss sagen, das flasht mich ganz schön, weil das würde mir, glaube ich, ziemlich viel Arbeit abnehmen, vor allem wenn wir dann über Automatisierung da sprechen, zu sagen, die Transkripte werden automatisch irgendwo hochgeladen, werden dann entsprechend verarbeitet. Ja, damit habe ich mich in den letzten Wochen, Tagen nochmal intensiv beschäftigt. Thema Transkription und Verarbeiten von Transkripten. Ich glaube, das ist im Alltag, mir ist das auch nochmal aufgefallen, ne, Ronny, auch für unsere Podcasts. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie 1,5 Jahre irgendwie am Start mit dem Podcast oder 2 Jahre, knapp 2 Jahre. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja noch einen anderen Podcast, die Marketing Masterminds, wo wir seit 10 Jahren podcasten. Wenn ich mir jetzt alle diese Podcast-Transkripte erstellen lasse und die in der KI gebe, was da für eine Wissensbasis am Ende eigentlich auch da ist, ne? Da kannst du Bücher wahrscheinlich mitschreiben dann mit KI, was da im Prinzip an Wissen drin ist. Es ist nicht nur dieses, mach mir mal ein Protokoll, sondern am Ende ist es auch so Knowledge Management, den du da betreiben kannst, ne? Wo du sagst im Prinzip, alles, was du weißt, irgendwie packst du irgendwie in so ein Transkript rein und dann kannst du wahnsinnig viel nachher damit anfangen. Naja, also das ist das, was mich noch so ein bisschen beschäftigt. Ronny, und du?
Naja, also ich kann nur sagen, also so, ich habe jetzt nichts für meinen direkten Arbeitsalltag getan, sondern ich habe mal einen Dienst wieder getestet und zwar heißt der Super Meme AI, weil ich von Memes überhaupt keine Sorge, ich habe da keine Ideen und dachte mir so, naja, mal gucken, ob mir Super Meme AI dabei helfen kann, coole Memes zu erstellen. Und sehr, sehr spannend ist also wirklich eine KI dahinter, mit der man ja, man gibt halt, ich schaue mal ganz kurz nach, was ich jetzt hier mir notiert habe dazu. Man gibt ein Thema einfach nur ein bei der AI. Also was weiß ich denn jetzt hier, Pizza. Na? Und dann packt er dir eben, macht er dir 10 Memes zu diesem Thema eben Pizza. Das Thema, das Problem ist bloß bei dem, ja, wenn man das häufig verwendet und häufig probiert, bekommt man auch mit, okay, es ist halt eine Meme-Datenbank im Hintergrund und die meistens werden, man bekommt sehr, sehr schnell mit, dass die nicht so umfangreich ist, sondern dass eben immer wieder dieselben Bilder kommen, aber eben ein witziger Spruch, ein anderer witziger Spruch da drauf ist. Und ich muss aber auch trotzdem zugutehalten, also von den 10, die er da ausspuckt, 1 kannst du da schon immer verwenden. Also 1 ist da schon immer lustig genug, ja. Ansonsten, was ich dort auch probiert, man kann auch ein eigenes Bild hochladen und dann versucht er daraus ein Meme zu machen, also packt dann einen Text dann mit drauf. Auch ganz gut, geht so, lala, na, also das hat mich jetzt nicht so davon überzeugt, aber prinzipiell eine witzige Idee, wenn dann nicht der Preis wäre von 10 Euro im Monat und da hast du ja dann gesagt, ja, 10 Euro im Monat, nee, du, da lasse ich mir die Ideen von ChatGPT erstellen.
Okay, das ist schon ordentlich. Ich meine, es sind dann irgendwann sehr viele Tools, wo ein 10er fällig wird, ne?
Ganz
man dann sagt, so okay, das treibt dann irgendwann die Budgetliste doch ganz schön nach oben.
Ja, nur aber jedenfalls witzig, was es so alles gibt und was alles ausprobiert wird.
Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, es gibt für kaum noch einen Anwendungsfall keine KI. Das ist irgendjemand baut irgendwie was Gutes. Ja, sehr schön, Ronny. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Thema Robotik.
Machen wir, ja.
Also ist ein mega spannendes Thema. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht irgendwann nochmal aufgreifen. Jetzt lassen wir mal hier die Staubsaugerroboter irgendwie mal mit OpenAI, mit ChatGPT irgendwie laufen und dann machen wir vielleicht nochmal eine Folge, wenn da die ersten kommen zum Thema Robotik. Ansonsten, wenn es euch auch gefallen hat, hinterlasst uns gerne Kommentare und Bewertungen auf der Plattform eurer Wahl, wo ihr euch gerade befindet. Und vielleicht hören wir uns ja dann auch in 14 Tagen wieder. Und da haben wir auch schon unser Thema. Ronny, wollen wir es anteasern?
Klar, kann man gerne machen.
Also, über was sprechen wir denn dann in Folge 30?
Ja, über das hochinteressante Thema eben Content und KI. Sehr, sehr spannend.
Content und KI, was gibt's denn da eigentlich und wie viel ist uns der Content eigentlich wert? Aber da sprechen wir dann das nächste Mal drüber. Also, dann alles Gute euch, viel Spaß mit euren KIs, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.